SWR 2 Leben.
Die Synagoge ist eine der prächtigsten Gebäude im badischen Kippenheim. Die Gesetzestafeln aus rotem Sandstein, die über den beiden Turmstümpfen ragen, erinnern an den Tempel in Jerusalem. Die Inschrift über dem mittleren Torbogen am Eingang lautet Ein Zekiim Beit Elohim, hebräisch für Dies ist nichts anderes als ein Haus Gottes. Doch die Aufschrift täuscht. Denn das imposante Gebäude ist seit 1938 kein Bethaus mehr. Nazis demolierten das Innere fast vollständig und verbrannten oder raubten Einrichtungsgegenstände und Gebetsbücher. Der NSDAP-Kreisleiter ließ die Gesetzestafeln vom Dachgiebel der Synagoge stürzen. An einem regnerischen Sommertag führt Jürgen Studde, Vorsitzender des Förderkreises ehemalige Synagoge Kippenheim, durch das Gebäude.
Das ist eine Gedenkstätte, die haben wir sonntags geöffnet und der Raum an sich ist leer, bis auf die Stühle, die hier stehen. Und wir haben festgestellt, dass manche Leute, die haben reingeschaut und haben sich nicht reingetraut, weil es sozusagen in dem Sinne nichts zu sehen war, also das Gebäude als solches. Dann haben wir einen Zeitstrahl entwickelt, der ist etwa 6 Meter lang, der die Hausgeschichte darstellt, also die Geschichte der Synagoge mit historischen Fotos.
1852 errichten die wohlhabenden jüdischen Händler in Kippenheim ihr Gotteshaus an der Hauptstraße, unweit vom Rathaus. Damals stellten die 300 Juden ein Sechstel der Dorfbewohner dar. Jürgen Studde.
Wir stehen im Vorraum der Synagoge. Die Familien, wenn sie zum Schabbat wollten, zum Gottesdienst, sind sie hier reingekommen und haben sich hier getrennt. Die Frauen sind in die Seitentürme, Treppen hochgestiegen, um auf den Emporen im Gottesdienst beizuwohnen. Und die Männer sind geradeaus weitergegangen, ebenerdig in den Betsaal.
Der Gottesdienst war also orthodox. Jürgen Studde setzt sich seit 25 Jahren hier und auf dem benachbarten jüdischen Friedhof für das Erinnern und Gedenken an die früheren jüdischen Mitbewohner ein. Zu diesem Engagement kommt der frühere Jugendreferent der Evangelischen Kirche der Pfalz durch ein Treffen in Israel.
Ich war in Israel auf einer Reise und habe dort eine jüdische Familie kennengelernt, die ursprünglich aus Bretten stammt, Bretten in Baden, ein älteres Ehepaar und dann die Familie. Und es hat mich schon berührt, dass ich den gleichen Dialekt dann höre, den ich auch spreche, weil ich aus der gleichen Gegend komme. Das war sicher auch nochmal ein Antrieb, mich mit der Thematik zu befassen.
Zum Treffen in Israel kommt Jürgen Studde, Jahrgang 1953, über seinen Bruder.
Mein Bruder war Buchhändler in Bretten, dem Geburtsort des Mannes. Und die hatten die Heimatstadt besucht, also relativ hoch betagt schon. Und er hat gesehen, dass sie Probleme hatten, eine Treppe hochzulaufen. Dann hat er ihnen angeboten, sie vielleicht irgendwo hinzufahren. Und dann sind sie ins Gespräch gekommen. Und dann haben sie ihn eingeladen nach Israel. Und da er nicht konnte, hat er einfach mich geschickt.
1996 gründet Jürgen Studde den Förderverein, ehemalige Synagoge Kippenheim, mit, die Renovierung der Innenräume durchsetzen kann. Vor allem nach der Innenrenovierung 2003, die Spuren der Geschichte sichtbar lässt, organisiert er Veranstaltungen dort und hält die Erinnerungsarbeit durch Führungen und Publikationen wach. Der Höhepunkt dieser Aktivitäten fand am jüdischen Versöhnungstag Yom Kippur 2014 statt.
Für uns war das eine Überraschung, dass eine jüdische Gemeinde sich bei uns meldet und die wollten Yom Kippur feiern in Kippenheim. Und kamen tatsächlich nach Kippenheim, haben eine eigene Rabbinerin mitgebracht. Das ist eine egalitäre Gemeinde, wo Frauen und Männer bei der Zehnzahl gemeinsam gezählt werden. Ich habe gesagt, es gibt keine Tora-Rolle bei uns. Es gibt auch keinen Tora-Schrank. Kein Thema, sie bringen beides mit. Und ich war dann gespannt, wie der Tora-Schrein aussieht. Dann war das ein Ikea-Schrank.
Durftest du dabei sein?
Ja, war öffentlich. Also wir waren da dabei, wir waren damit einbezogen. Das war zum ersten Mal nach der Schändung 1938, dass die Synagoge wieder Synagoge war.
Und wie war es für dich?
Erhebend. Das wäre ja eigentlich ja das Ziel, diese Synagoge wieder zu übergeben in einer jüdischen Gemeinde, wenn es hier eine gäbe.
Seit kurzem hat die liberale jüdische Gemeinde in Freiburg eine eigene Synagoge. Jürgen Studdes rechte Hand im Verein ist Bernd Rottenecker. An einem sonnigen Tag steht er im Innenhof seiner ehemaligen Schule in Offenburg und zeigt auf die große Halle, wo er als Jugendlicher das Turnen gelernt hat.
Ich habe diese Schule 1963 besucht als Schüler bin da mehrere Jahre eben gewesen und in dieser ganzen Zeit, in der ich in dieser Schule war, ist mir nie im Unterricht gesagt worden und haben wir nicht bearbeitet, dass diese Turnhalle, in der wir sozusagen 2-3 Mal die Woche Turnunterricht hatten, dass die ein Ort war, in dem die badischen Juden bzw. die Offenburger Juden eingesperrt worden sind bis zur Deportation. Im Grunde genommen bin ich auf das Thema gestoßen, richtig während meinem Geschichtsstudium. Und das hat mich dann eben nicht mehr losgelassen, kann man sagen, die nächsten 2-3 Jahrzehnte bis heute im Grunde genommen. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, je mehr wurde mir deutlich, wie wichtig das ist, auch die Erinnerung sozusagen weiterzugeben. Die Zeitzeugen, die sind alle heute 90, 95, die wird es nicht mehr lange geben.
Es ist ein jüdischer Zeitzeuge, der als Erster auf den Verfall der Synagoge in Kippenheim aufmerksam macht. Im Jahr 1965 erkennt der Schweizer Leopold Weil anhand der hebräischen Überschrift am Eingang, dass das Haus eine Synagoge gewesen ist. Im Magazin Panorama sprach er darüber.
Herr Leopold Weil, Sie sind wie alt?
60 Jahre.
Sie sind Jude?
Ja.
Orthodox?
Meine Kinder sind sehr orthodox.
Ihr offener Brief an den Pfarrer von Kippenheim hat einiges Aufsehen erregt. Ihr Artikel in Christ und Welt gleichfalls. Wie sind Sie nach Kippenheim gekommen?
Wir haben uns verirrt. Es war sozusagen ein Zufall, aber ein seltsamer Zufall, dass wir gerade, wo wir hielten, als wir aus dem Auto standen, die Synagoge sahen.
Sie haben nicht gewusst, dass dort eine Synagoge existierte?
Wir wussten überhaupt nicht, dass es einen Ort wie Kippenheim gab.
Als Sie gesehen haben, was mit der Synagoge heute ist, was haben Sie da gemacht?
Mit meinem Sohn sind wir zusammen zum Herrn Bürgermeister Fritschmann gegangen.
Und?
Und haben uns erkundigt, wer dafür verantwortlich sei.
Das Gespräch, wie war das?
Das Gespräch war sehr freundlich, der Bürgermeister war sehr zuvorkommend.
Und Ihr Eindruck?
Mein Eindruck war, dass der Bürgermeister nett war, aber das Problem nicht verstand.
Welches Problem?
Dass, wenn man nach Deutschland kommt und das Gefühl hat, alle Synagogen sind vernichtet und man sieht noch eine Synagoge, die noch steht, dass die Deutschen diesem Kulturgut keine Sorge tragen.
Der Gemeinderat in Kippenheim hatte beschlossen, eine Gedenktafel an der ehemaligen Synagoge anzubringen, sagte 1965 der damalige Bürgermeister Anton Fritschmann.
Wird sie angebracht?
Ob nun die Gedenktafel angebracht wird, bleibt vorerst noch dahingestellt, nachdem eben der Gemeinderat und der Pfarrer Neggemann in so unguter Weise angegangen wurde von Herrn Weil, kann ich das vorerst nicht sagen.
1950 erwirbt Fritschmann privat die einstige Synagoge, die er 1956 an die Raiffeisenwarengenossenschaft verkauft. Diese benutzt das Haus als Lagerhalle, unter anderem für Schweinefutter. Ein gelbes Schild mit der Aufschrift Gurs 1072 Kilometer erinnert heute am Eingang der Synagoge an das französische Internierungslager, wohin die badischen Juden 1940 deportiert wurden. Zum Mahnmal gehört auch eine Bahnschiene mit der Aufschrift Kippenheim, die auf einem Stein aufgesetzt wurde. Eingraviert wurden die biblischen Gesetzestafeln. Hinter dem Mahnmal steht Robert Kreis, der sehr viel für den Erhalt dieser Synagoge geleistet hat. Obwohl er sich auf Krücken stützt, fuhr der 80-Jährige extra vom benachbarten Ettenheim hierher. Als Funktionär der badischen Sportjugend setzt sich Kreis sehr früh für den Austausch mit Israel ein.
Und nach 1968, nach dem Sechstagekrieg, war es möglich, dass mit Israel von Deutschland aus wieder Kontakte im Sport aufgenommen wurden. Ich habe das wahrgenommen und habe eine israelische Leichtathletikgruppe eingeladen und wir waren dann zum Gegenbesuch 1971 in Israel. Und wir waren in Ramat HaSharon auch in Familien untergebracht. Ich konnte weder Englisch noch Hebräisch und deswegen durfte ich in der Familie, die Deutsch können. Der Vater wurde 1938, 2 Tage vor der Reichspogromnacht, konnte dann noch aus Wien rausgehen.
Bei den Olympischen Spielen in München 1972 betreute Robert Kreis im Jugendlager junge israelische Sportler, als bewaffnete Palästinenser einen Terroranschlag auf die israelische Mannschaft verübten.
Alle Israelis mussten nach Hause und es waren zwei El Al-Maschinen da. Und ich habe auch dann gesehen und ein Stück mal noch filmen können mit so einem alten Film, wie dann die 11 Särge auch mit in die Maschinen rein sind. Und das war natürlich schon ein Schlüsselerlebnis für mich. Also für mich war das Bild irgendwie, da gehen wieder tote Juden raus aus Deutschland.
Robert Kreis gründet 1974 den deutsch-israelischen Arbeitskreis Südliche Oberrhein, kurz DIA. Seine beiden Ziele sind Kontakt und Erinnerung.
Das erste war natürlich Austausch mit Israel, und wobei dann mit der Zeit hier dazu kam, das Erinnern hier.
1978 erfährt Kreis vom Zerfall der Kippenheimer Synagoge. Im Gespräch in eben diesem Gebäude wird er auf einmal emotional.
Für mich war der Grund, ich kann da nicht loslassen, dies ist nichts anderes als ein Haus Gottes. Und das sage ich als Christ auch. Das kann ich doch nicht einfach so wegtun. Und für mich wäre sehr früh klar, das ist eigentlich für uns ein Denkmal.
Robert Kreis nutzt seine Bekanntschaft mit dem damals neuen Bürgermeister Willi Mattis, den er als Jugendlichen betreut hat, um das Synagogengebäude zu retten. Der Widerstand im Dorf ist groß. 40% der Kippenheimer lehnen die Restaurierung ab.
Den alten Kaffee wollten sie nicht aufgerührt haben. Es ging nachher schon ums Geld, das hat der Bürgermeister aber dann geregelt. Er hat gesagt, ich mache das nur, wenn es uns nichts kostet. Damit konnte er es auch nur durchsetzen.
Nur dank Fördermittel vom Bund, Land und Landkreis kann die Gemeinde 1983 das Synagogengebäude erwerben. Sie lässt die originale Außenfassade wiederherstellen und die Decke vom Einsturz retten.
Viele andere haben auch gesagt, man sollte wieder eine Synagoge herrichten, wie in Sulzburg. Da muss ich nur noch die Torarollen reinmachen, dann ist es wieder da. Aber mir ging es dann auch schon darum zu zeigen, was wir verbrochen haben.
Sie sagen wir?
Ich sage in dem Fall als Nichtjude oder als Deutscher. Ne? Mein Vater war auch Nazi und zwar ziemlich früh, aber er war nachher nicht aktiv.
Es ist still an diesem Tag in der leeren Synagoge. Die Stimmen der hebräischen Gebete kann man sich nur vorstellen. Immerhin sieht man die beiden prachtvollen Kronleuchter vor dem Toraschrank. Jürgen Stude.
Wir gehen jetzt zu diesem Foto, das hier groß hängt, an der Stelle, wo früher der Toraschrein war. Und genau die Situation bildet das Foto auch ab. Man sieht da den Toraschrein mit dem Toravorhang. Das ist ein Foto aus 1936 ungefähr aufgenommen. Also man schaut von der Empore auf den Toraschrein, sieht, wie erhöht der ist, dass man mehrere Stufen steigen muss, um dann zu der Torarolle bzw. den Torarollen zu kommen. Die Gemeinde hatte 6 Torarollen. Das war ein Ausdruck von Wohlhabenheit.
Vor einigen Jahren entdeckten Nachkommen eines Schwarzwälder Fotografen in dessen Nachlass ein Foto eines Betsaals, unmittelbar nach seiner Schändung, am 10. November 1938. Eine Zeitzeugin aus Kippenheim erkannte, dass es sich um die Synagoge ihrer Kindheit handelt, erzählt Jürgen Stude.
Wenn man das Foto genau anschaut, sieht man einerseits 3 triumphierende Männer. Sie tragen noch die Werkzeuge, mit denen sie ihr Zerstörungswerk vollbracht hatten. Einer hat einen Pickel auf dem Rücken, der andere auf der Schulter, der andere einen Hammer. Und sie schauen grinsend ins Foto, zum Fotografen. Aber was man noch sieht bei näherem Hinsehen, sind 4 kleine Kinder, die da in der Synagoge stehen und das Ganze bestaunen.
Jürgen Stude fragte sich lange, was die Kinder in dieser verwüsteten Synagoge machten. Per Anzeige suchte der Verein Objekte für eine Ausstellung.
Und eines Tages, da kam eine alte Dame in die Synagoge und drückte mir ein Stück Kristallglas in die Hand, geschliffener Kristall, und sagte, das möchte sie zurückgeben. Dann habe ich gefragt, ja, was ist das denn da? Dann hat sie gesagt, das wäre ein Stück vom kristallenen Kronleuchter, der in der Synagoge hing, der in Reichskristallnacht zerstört wurde. Und das hat sie mitgenommen. Es war so, dass der Schulleiter der Kippenheimer Schule den Kindern an diesem Tag freigegeben hat. Er hat gesagt, heute müsst ihr nicht in die Schule gehen. Ihr dürft jetzt alle in die Synagoge gehen und dürft euch ein Andenken mitnehmen an diesen Tag. Und jetzt hat sie immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Und nach 70 Jahren etwa ist sie dann in die Synagoge gekommen und hat uns dieses Stück zurückgegeben in unserer Ausstellung.
Eine Gedenktafel in der Vorhalle der Synagoge erinnert an die 29 Kippenheimer Juden, die überwiegend in Auschwitz ermordet wurden. 8 von ihnen gehören der Familie Auerbacher, 4 sind Wertheimer. Inge Auerbacher ist das letzte in Kippenheim geborene jüdische Kind. In der Poststraße 20 lebt sie mit ihrer Familie bis Mai 1939. Heute wohnt hier der pensionierte Schuhmacher Friedrich Vogt mit seiner Frau Christa. Beim herzlichen Empfang im Innenhof zeigt er gleich einen Kleiderbügel, ein Werbestück des Eisenhandels Hermann Wertheimer.
Mein Vater war auch Friedrich Vogt. Und der war beschäftigt beim Hermann Wertheimer in Kippenheim. Eisen und Holz waren en gros.
In diesem Haus ist die Erinnerung an die Nazizeit noch sehr präsent.
Ich habe von meiner Mutter erfahren, wer alles dabei war bei der Sendung von der Synagoge. Ne? Aber das möchte ich jetzt also nicht erwähnen. Das war in der Hauptsache, also kommandomäßig aus Lach. Das waren in Kippenheim so 4, 5 Persönlichkeiten, die da mitgespielt haben.
Friedrich Vogt, Jahrgang 1937, zeigt ein eingerahmtes Bild des zweistöckigen Hauses, das seine Eltern vor Kriegsausbruch erwarben.
Es waren 5 Häuser im Angebot und meine Eltern haben sich für dieses Haus entschieden und haben vom Eigentümer, vom Vater von der Inge, das Haus abgekauft.
Dieses Haus verbindet die Familien Vogt und Auerbacher. Inzwischen ist er befreundet mit Inge Auerbacher. Aber Friedrich Vogt berichtet ganz offen, wenn auch gelassen, über die Anfangsschwierigkeiten.
Die sind ja nach New York gekommen und haben keinen guten Pfennig gehabt. Und dann gab es so aus Rechtsanwalt, der so Sammelklage gemacht hat. Und da hat er auch unterschrieben. Und dann musste meine Mutter, als die 40 D-Mark pro Kopf gab, hat sie bei seinen Geschwistern Geld gesammelt, damit sie den Betrag von 5.000 D-Mark zusammengebracht hat, weil der Rechtsanwalt in Lahr zu ihr gesagt hat, die Juden haben wieder alle Rechte, am besten wäre, wenn man sich einigen würde. Und dann haben die sich geeinigt auf 5.000. Und weil ja meine Mutter ihn kannte und von ihm selber abgekauft hat, hat sie das halt als Unrecht empfunden. Und dann, als sie erfahren hat, dass er nach Kippenheim kommt, dann hat sie einen Strich gemacht, das ist was Wahres, Wahres. Und wenn er Bedürfnis hat, kann er kommen.
Jahre später, als Inge Auerbacher eine Lesung in Kippenheim hat, schmückt Vogt sein Schaufenster mit ihren Büchern.
Die Inge hat dann, als ich letztes Mal hier war, hat sie bei uns im Haus geschlafen. Ne?
Und zwar in der Inge Auerbacher Ferienwohnung, die mit Zustimmung der Shoah-Überlebenden diesen Namen trägt. Stolz präsentiert Vogt ihr Geschenk, eine kleine grüne Uhr in der Form der Freiheitsstatue. Mit am Tisch sitzt auch die pensionierte Grundschullehrerin Roswitha Weber, Jahrgang 1952, die einen langjährigen Kontakt zu Inge Auerbacher pflegt. 1993 stößt sie auf Auerbachers Buch »Ich bin ein Stern«, in dem sie ihre Kindheit in Kippenheim und im KZ Theresienstadt in einfacher Sprache beschreibt. Weber nimmt seit Jahren an Begegnungen mit Shoah-Überlebenden teil. Diese Gedenkarbeit in der ehemaligen Synagoge sieht ihr ehemaliger Vereinsvorsitzender Robert Kreis kritisch.
Heute geht es nicht ums Erinnern. Wir müssen umdenken. Wir müssen wegkommen von dem reinen Erinnern. Was nützen uns hier diese Gedenkstätte? Die Juden brauchen die auch nicht, wenn wir nicht den aktuellen Antisemitismus ins Fokus nehmen. Und alleine durch die Erinnerungsarbeit wird man nicht aktiv, um die heutige Situation, was Antisemitismus angeht, in den Blick zu bekommen.
Seine jüdische Nachfolgerin als Vereinsvorsitzende, Simone Schermann, die kurzzeitig im Vorstand der Vereinigung Juden in der AfD saß, formulierte ihre Kritik so.
Wenn es gegen Israel geht, ist die Crème de la Crème der eifrigen Stolpersteinführer still. Ebenso die feine Auslese der Ergriffenheitsmafia, die Haute Volée der Betroffenheitsschickeria und des ewig ritualisierten Gedenktheaters. Die handverlesene, vornehme Gesellschaft, die sich alljährlich am 9. November zum gemeinsamen Rendezvous trifft und sich in ihrer ewigen Betroffenheit ahlt, die Betroffenheitsfunktionäre schweigen, wenn Israel unter Freunden an den Pranger gestellt wird. Am 9. November treffen sich sämtliche Hobbyjudaisten, Friedensstifter und Konvertiten im Gedenken an tote Juden. Für die lebenden Juden bleibt da keine Restkapazität mehr. Jüdische Rundschau, 9. September 2020.
Roswitha Weber hält weiterhin ihre lebendige Gedenkarbeit, die nicht ins Ritual verkommen soll, für sehr wichtig.
Dass nicht nie wieder nur gesagt wird und dass nicht nur Kerzen angezündet werden, da bin ich nicht dafür. Das ist manchmal symbolhaft und auch wichtig, um Empathie vielleicht zu fördern. Aber Erinnerungskultur und speziell mit Kindern heißt für mich etwas tun, also informieren über die tatsächlichen Vorkommnisse, und da finde ich mich eben nicht als Ergriffenheitsmafia.
Roswitha Weber erzählt ihren Schülern Inge Auerbachers Geschichte.
Ich hatte verschiedenste Kinder in meiner Klasse Und die hatten dann die Idee, können wir der Inge nicht schreiben? Kinder duzen ja immer. Die Inge, die hat so viel erlebt, die muss man doch trösten. Oder was isst sie gerne? Dann kam ich auf die Idee, wenn man Erinnerungsarbeit mit Kindern macht, dann muss man am Leben der Kinder anschließen.
Womöglich erfreuen sie sich zu erfahren, dass Inge auch in New York gern Rotkohl mit Spätzle isst. 1998 lernt Weber Inge Auerbacher persönlich kennen. Und seit 2001 kommt sie alle 2-3 Jahre in ihre Schule. Weber erntet dafür auch Kritik.
Damals war das Argument dieser Eltern, das brauchen meine Kinder gar nicht zu wissen, das ist doch jetzt endlich mal vorbei, der Holocaust.
Warum ist es wichtig, diese Gedenkarbeit?
Weil wir die Verantwortung haben und diese nachfolgenden Generationen auch, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Ich sehe es als Aufgabe, Zivilcourage zu haben in unserer Gesellschaft, in der Schule, dass man Kinder heranführt, dass sie Empathie haben für den anderen.
Solche Empathie vermisst Jürgen Stude bei manchen Veranstaltungen seines Vereins, die gestört werden von Zuhörern aus evangelikalen Kreisen.
Wir hatten bei einigen Veranstaltungen auch in den letzten 2-3 Jahren ein Publikum, wo kritische Äußerungen kamen, also Islamfeindlichkeit und also diese Bedrohung der Juden in Deutschland auf Islamisten zurückführten, was es sicher auch gibt, das ist ganz klar, aber gar nicht erkannt haben, dass es auch diese rechte Gefahr gibt.
An diesem Tag werden wohl wegen meines Besuchs die großen Differenzen in der Bewertung der Erinnerungsarbeit überbrückt. Wir stehen vor der Metzgerei Sechsauer. Diese scheint zu Mittag geschlossen, aber auf einmal öffnet sich die Eingangstür und die Besitzerin Christina Sechsauer heißt uns herzlich willkommen.
Das hier ist gekochter Hinterschinken, da haben wir Fleischkäse, möchte ich die Salami, Schwarzwälder Schinken, Bierschinken, Lioner, Brötchen, was darf es denn sein?
Christina Sechsauer ist Inhaberin der Metzgerei, die sie zusammen mit ihrem kürzlich verstorbenen Mann seit 1984 leitet. Dessen Familie betrieb hier das Geschäft seit 1952. Vor dem Krieg stand in diesem Haus schräg gegenüber der Synagoge das zweistöckige Gasthaus zum Badischen Hof. Es war der gesellige Treffpunkt der einheimischen Juden. Der Besitzer Hermann Wertheimer flüchtete vor den Nazis in die USA. Sechsauer erzählt gern die Geschichte des Hauses.
Hier ist immer eine jüdische Metzgerei gewesen und ein Gasthaus. Hier war früher die Metzgerei und hier war die Gaststätte. Und oben über, wo jetzt Wohnung ist, war früher der Saal. Früher sind die Juden in die Synagoge gegangen und dann am Samstag sind sie dann hier in den Saal und haben Sabbat gefeiert. Der Saal ist jetzt meine Wohnung, also es sind 2 Wohnungen geworden. Das sind 200 Quadratmeter und hier war die koscher Metzgerei. Und hier, wo jetzt Lade ist, war immer früher die Gaststätte. Ich habe ein Bildband noch irgendwie oben, wo das abgebildet ist, wie das Haus auch früher war.
Dann bringt Christina Sechsauer eine eingerahmte Luftaufnahme des Hauses und ein Buch, in dem man auf ein Foto den unveränderten Laden erkennt. Nur wegen der EU-Vorschriften wird nicht mehr im Hinterhof geschlachtet, wie vor dem Krieg.
Aber koscher ist es nicht mehr?
Koscher, nein. Wir haben jetzt keine koscher Metzgerei mehr, nein. Also da hätte man jetzt zu wenig Kundschaft für eine ganz koschere Metzgerei. Das sind doch schon andere Auflagen.